Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem ersten Advent. Und Advent ist für mich immer ganz was Besonderes. Nämlich einmal, weil es mir zeigt, dass Gott zuverlässig ist. Da möchte ich heute mit euch ein bisschen reingehen, zu zeigen, dass Gott zuverlässig ist. Und das andere ist, dass ich festgestellt habe in meinem Leben, dass ich Jesus Christus gefunden habe und ich im Dezember 1975 erstmal bewusst Weihnachten und Advent gefeiert habe, weil Jesus in mein Leben hineingekommen ist. Und das berührt mich immer wieder ganz neu und das erinnert mich immer gerade in dieser Adventzeit daran. Advent heißt eigentlich Ankunft. Und man kann das in vielerlei Hinsicht sehen. Einmal Ankunft natürlich des Sohnes Gottes, dass er als Mensch auf diese Erde kommt. Das ist das eine. Aber auch weiter, er kommt in unser Leben rein. Und das andere ist, er wird auch wiederkommen. Und ich war neulich mit 100 Leuten ungefähr zusammen und wir haben das Wochenende darüber nachgedacht, wie sieht das aus, wenn Jesus wiederkommt? Wie sieht der Himmel aus? Und wir sind so verschiedene Stationen durchgegangen. Und dann kamen wir zu der Hochzeit des Lammes, das war dann der Höhepunkt. Und da gab es für jeden ein Glas Sekt. Hätte von mir sein können. Ja, aber einfach zu schmecken, wahrzunehmen. Manche haben auch Orangensaft gekriegt. Okay, die wollten. War nicht jeder dazu verdonnert, Sekt zu trinken. Ja, aber einfach das mal zu schmecken und wahrzunehmen, dass da wirklich was ist. Und die Frage ist ja, ist das jetzt irgend so ein Hirngespinst, was wir da haben? Oder hat das eine Basis? Machen wir uns dann ein paar schöne Gedanken und sagen, naja, hier auf der Erde, da ist nicht so doll und dann eines Tages, dann haben wir es mal besser. Oder haben wir wirklich eine Grundlage dafür? Können wir das irgendwo ableiten? Wisst ihr, und wenn wir mit Dingen zu tun haben, um Klarheit zu bekommen, dann haben wir Messgeräte in der Regel. Wenn wir wissen wollen, wie warm ist es in diesem Raum, dann haben wir ein Thermometer. Wenn ich wissen will, wie lang und breit, dieser Handwerker, keine Bange, ich lasse den Zollstock heute heile. ja, wenn ich jetzt wissen will, wie breit und wie lang der Raum ist, dann habe ich einen Meterstab. Ja, wenn ich jetzt die Mühle abmessen will hier, dann weiß ich genau, ich gehe von rechts nach links, weiß ich, die Biene ist 5 Meter lang. Und ich weiß, es ist 1,80 Meter tief. Das ist uns für uns fassbar. Da können wir mit umgehen. Aber wie ist das in geistlichen Dingen? Haben wir da auch einen Maßstab? Haben wir auch eine Möglichkeit, Dinge nachvollziehen? Oder ist das alles so ein bisschen nebulös? Wie sieht das aus? Ich habe hier so einen Maßstab mitgebracht. Und dieser Maßstab ist das Wort Gottes. Und die Frage ist, kann ich diesem Wort Gottes vertrauen? Kann ich dem vertrauen? Haben doch nur irgendwelche Menschen niedergeschrieben, die ein paar gute Erfahrungen gehabt haben. Ja, aber es waren eben Erfahrungen. Das war jetzt nichts Besonderes. Andere Menschen haben andere Erfahrungen gemacht. Was ist das Besondere an diesem Buch? Warum mache ich mich an diesem Buch fest? Ganz einfach, weil ich weiß, dieses Buch ist Wahrheit. Und nicht nur, weil ich es in meinem persönlichen Leben erfahren habe, sondern weil mir dieses Buch die Argumente selber liefert. Wir haben das vor einiger Zeit schon mal gemacht, das weiß ich nicht mehr genau, wann das war, aber auch um diese Zeit herum, da habe ich Bibelstellen lesen lassen. Und zwar die Verheißungen des Alten Testamentes auf Jesus Christus. Und wo sie eingetroffen sind im Neuen Testament, wo es festgelegt wurde. Ja, Hält das dem Stand? Ist nicht an der Bibel rumgeschraubt worden? Ja, nachher Sachen eingefügt worden? Ja, damit das dann so aussieht, als wenn das alles so richtig wäre? Habt ihr bestimmt schon gehört, spätestens in der Schule, wenn er Abi macht oder so. Ja, dann kriegt ihr das schon zu hören. Die Bibel ist nicht zuverlässig. Ich habe einen Freund gehabt, als ich zum Glauben gekommen bin, war ich viel auf der Straße, habe Menschen über Glauben gesprochen. Ich habe einen Freund getroffen, ich glaube, ich habe ihm schon erzählt, Ecki. Er war, versuchte gerade das dritte Mal Abitur zu machen, könnte er machen, weil sein Vater genug Geld hatte und er auf einer Privatschule war. War drogenabhängig, versuchte öfters davon loszukommen, also richtig tief drinne. Ne? Und ich kam mit ihm ins Gespräch und er erzählte mir alle möglichen Sachen. Da dachte ich, oh, das ist ja interessant. Ne? Interessant ist, wenn du dann anfängst, über die Bibel zu sprechen, das ist mir zu mystisch. Schon mal begegnet? Ja, die Leute glauben alles mögliche Zeug, ja? Aber wenn es um die Bibel geht, dann ist es ganz schwierig. Es ist ganz schwierig. Er ist nachher zum Glauben gekommen, ich glaube, die Geschichte habe ich hier schon mal erzählt. Ja, aber da sagt er schon, mein Lehrer in der Schule hat mir schon gesagt, die Bibel stimmt nicht. Von daher ist es gut, Ausdauer zu haben, bei den Leuten dran zu bleiben. Wisst ihr, ich durfte zeitlang eine Bibelausstellung begleiten. Und ich durfte die Leute tagsüber durch diese Bibelausstellung führen. Ja, und dann durftest du erzählen, alles mögliche Bibel, wie sie entstanden ist und. Und das war für mich eine sehr, sehr große Bereicherung, um zu sehen einfach, dass die Bibel wahr ist. Und dass sie tatsächlich Gottes Wort ist und dass es einzigartig ist in der Geschichte, was du so nirgendwo anders finden kannst. Da wurden Vorhersagen gemacht, ich habe es vorhin schon angedeutet, über das Kommen Jesu. Ja, wo er geboren wird. Viele Stationen seines Lebens. Wir sehen, dass es eingetroffen ist. So weit, so gut. Aber das kann es ja nicht, gibt es ja nicht. Na, also sind das auch keine Vorhersagen, die da gemacht wurden, sondern man hat das einfach nachträglich eingefügt. Man hat es einfach nachträglich eingefügt. Ja, was nicht sein kann, gibt es nicht. Also kann das so auch nicht sein, wie es da steht. Also ist es nachträglich eingefügt worden und verkauft es nachher als Prophetie. Klingt sauber, gut, ne? Also ich kenne kein anderes Volk, was prädestiniert wäre, die Bibel zu übersetzen, die Bibel zu vervielfältigen, als die Juden. Die so akribisch sind in diesen Dingen. Ja, es gibt kein Buch, ich glaube, selbst Shakespeare ist nicht so gut belegt wie die Bibel. Ja, von den Abschriften, was man hat. Weißt du? Und dann wird gesagt, naja, das ist dann nachträglich eingefügt. Ist ja okay, so, ich lasse das einfach mal stehen, habe aber so ein paar Gedanken, die einfach zum Nachdenken anregen. Ich behaupte ja nicht, dass ich recht habe, aber denk einfach mal drüber nach. Ja, die Juden waren verstreut damals im ganzen Mittelmeerraum. Und es gab überall in den größeren Städten Synagogen. Und die Juden wurden auch beeinflusst von der Kultur, die drumherum war. Und dann hat man angefangen, die Bibel vom Hebräischen ins Griechische zu übersetzen. Nennt sich Septuaginta, so LXX geschrieben oder so, vielleicht schon mal gehört. Weißt du? Und das Interessante finde ich dran, das war im ganzen Mittelmeerraum verteilt. Und das war ja schon fertig, als Jesus geboren wurde. Ich will jetzt nicht auf 300, 500, 600 Jahre gehen oder so. Lass es 100 oder 200 Jahre sein. Ja, da gab es das Alte Testament schon in griechischer Sprache mit diesen Schriften drin, mit diesen Voraussagen drin. Also zu sagen, nachträglich reingeflickt, ich mache es ein bisschen flach, wenn wir da jetzt in die Tiefe gehen, das dauert länger. Ja, aber einfach mal drüber nachzudenken. Ja. Die Septuaginta, ja, die hat es schon gegeben, die Übersetzung des Hebräischen Alten Testamentes. Ja, und es wird gesagt, da werden einfach so Sachen reingeflickt. Da hat man jetzt Funde gemacht im Qumran, ja, wo man alte Schriften gefunden hat. Vielleicht schon mal gehört auch. Ja, und gerade da, wo gesagt wird, bei den Propheten, wo dann der Schnitt ist, wo einer Prophet nicht geschrieben hat, sondern ein anderer Prophet weitergeschrieben hat, dass es sich aber genauso gesandt hat und so weiter. Ne? Da hast du nicht nur Jesaja, sondern Deutero-Jesaja, Tritio-Jesaja und es geht dann so weiter. Ne? Und was da nicht passt, das schmeißt man trotzdem noch raus. Er wird ja gerade an da, wo die Stellen sind, wo gesagt wird, ne, gerade bei diesen Rollen von Qumran siehst du, dass da gar kein Absatz ist. Verstehst du das? Ich behaupte nicht, dass ich recht habe, aber denk einfach mal drüber nach. Ich habe noch mal ein paar Bücher mitgebracht, wer da wirklich Interesse dran hat. Ja, da kannst du mal in die Tiefe gehen und gucken ein Stück weit auch mal. Weil ich kann dir jetzt intellektuell alles Mögliche noch in dein Hirn versuchen reinzufärchen. Ja? Es kommt darauf an, was glaubst du? Was ist für dich richtig? Ja, aber ich möchte die Argumente liefern. Einfach zu sagen, Mensch, lass dich doch einfach ins Boxhorn jagen, wenn einer irgendwas sagt, ja, das stimmt nicht und dann wird so ein Argument gebracht. Ja, es gibt auch andere Argumente. Wisst ihr, und deshalb ist für mich Advent so wichtig, um die Brücke zu schlagen. Weil hier haben wir einen Gott, der offenbart sich in Raum und Zeit. Ein Gott, der uns Menschen nahe sein will. Ein Gott, dem es wichtig ist, zu uns zu kommen. Ein Gott, der weiß, dass wir Erlösung brauchen. Ein Gott, der uns lieb hat. Weißt du, und deshalb ist Jesus in diese Welt gekommen. Und ich habe einen ganz interessanten Vers gefunden in Johannes 20. Johannes 20, Vers 31, ich lese mal ab 30. Da heißt es, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das ist die ganze Zusammenfassung des Johannesevangeliums. Das ist das, warum er das schreibt. Und das heißt, Jesus tat in seiner Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder. Ja, er hat Dinge getan. Ja, die Einheitsübersetzung sagt an dieser Stelle, vor den Augen seiner Jünger. Ja, sie waren Augenzeugen. Und die konnten damals nicht irgendwas aufschreiben. Weil wenn die irgendwas aufgeschrieben hätten und das hätte nicht gestimmt, ja, dann wären die Apostel aufgestanden und hätten gesagt, hör mal zu, was schreibt ihr denn da für einen Blödsinn? Ja, passt doch alles gar nicht. Ich bin Augenzeuge. Ich weiß, es war anders. Haben wir nicht. Wir haben es hier mit historischen Fakten zu tun. Und er sagt ja nicht nur, dass ihr glaubt. Ja, das ist die Prämisse, dass ihr glaubt. Aber eben, dass Jesus da war. Ja, dass er eine historische Persönlichkeit war. Dass er auf dieser Erde gelebt hat. Er sagt aber nicht nur, dass er hier eine historische Persönlichkeit war, die auf dieser Erde gelebt hat. Er sagt genauso, dass er der Messias ist. Dass er der Erlöser ist. Und dann sagt er noch, dass er der Sohn Gottes ist. Er ist Gott, das ist ein richtiger Dreiklang da drin, ne? Ähnlich wie eine Dreieinigkeit, interessant. Aber er gibt das hier rein. Er glaubt an seinen Namen. Und in Kapitel 21 sagt er dann, es gäbe noch viel anderes zu berichten, was Jesus getan hat. Wenn alles einzeln aufgeschrieben würde, ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Und jetzt haben wir ein Problem. Warum sagen die Menschen trotzdem, dass Jesus nicht Gott ist, dass er nicht Gottes Sohn ist, dass er nicht die Erlösung bringt? Warum? Weil das hat Konsequenzen für mein Leben. Weil er wirklich Gott ist, ja, dann hat das mit meinem Leben zu tun. Dann hat es etwas damit zu tun, dass das Konsequenzen hat für mein Leben. Dass ich Entscheidungen treffen muss für mein Leben, wenn er wirklich der Sohn Gottes ist. Und deshalb wird hier an dieser Stelle so gekämpft und deshalb lehnen die Leute das ab. Aber du hast heute Morgen ganze drei Möglichkeiten, Jesus kennenzulernen. Und über ihn zu denken. Erstens könnte man sagen, okay, er hat nicht so richtig durchgeblickt. Ja, und hat gewisse Sachen manipuliert. Aber er hat genau gewusst, was er getan hat. Er hat die Menschen bewusst in die Irre geführt. Er wusste genau, er ist nicht die Wahrheit. Er wusste genau, er sagt nicht die richtigen Dinge. Aber er tut es trotzdem. Er gibt sich als Sohn Gottes aus, obwohl er weiß, dass es gar nicht ist. Ja, Hochstapler, Betrüger. Da gibt es tolle Filme zu in anderen Bereichen. Aber ein Hochstapler, der einfach auftritt und so tut, als ob, und ist es gar nicht. Wäre eine Möglichkeit. Entspricht nicht dem Ethos von dem Jesus, den ich kenne, entspricht nicht dem Ethos des Christentums, aber wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre, habe ich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, er wusste gar nicht genau, was er macht. Er behauptet, er war der Sohn Gottes, aber weißt du, da so ein bisschen neben der Kappe. Ja, ein bisschen geisteskrank. Der war einfach überstrapaziert an der Stelle. Er hat einen Nervenzusammenbruch gehabt und hat plötzlich eine Idee gehabt oder so. War ganz nicht richtig im Kopf. Man muss mal nachlesen, was du so von ihm gelesen hast, ob das passt. Mit dem, was er getan hat, was er gesagt hat. Dritte Möglichkeit ist, er war wirklich der Sohn Gottes. Und dann hat das Konsequenzen für dein Leben. Wer ist Jesus Christus für dich? Wir haben hier die historischen Fakten. Ich kann dir nicht belegen, ob das alles richtig ist. Ich weiß nur, ich habe auch gute Argumente. Ja, und manche Argumente denke ich nicht schlecht. Ja, was ich der Wissenschaft durchaus entgegenhalten kann, wenn sie sagen, das stimmt alles nicht. Und die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Was machst du damit? Wisst ihr, und deshalb feiern wir Advent und deshalb feiern wir Weihnachten, weil Gott in diese Welt gekommen ist. Also für mich war das nachher gar kein Thema mehr. Mich haben Leute auf der Straße angesprochen, haben gesagt, sie wären Christen. Da habe ich gesagt, naja, solche Leute muss es auch geben. Dann habe die dann länger besucht, habe angefangen, in der Bibel zu lesen, habe angefangen, mich mit den Leuten zu unterhalten. Weißt du, und für mich war das relativ schnell klar. Ja, das ist okay, das ist gut, weil ich Orientierung auch gesucht habe in meinem Leben. Weißt du, was dann kam, war, dass ich für Gott was tun wollte. Weil es ist ja nicht so schön, zu Gott zu kommen und zu sagen, hör mal zu, der ist der Schrott und Schutt meines Lebens. Mach das mal heile und kümmere dich mal drum. Ja, wir kommen ja lieber zu Gott und sagen, Mensch, weißt du, Gott, weißt du, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht. Ja, ich habe viele gute Dinge in meinem Leben getan und ja, es ist alles okay. Na, und ja, ich würde auch ganz gerne mit dir leben. So, das ist eigentlich ist ganz nett so. Wir machen ein Agreement und das passt. Na, du und ich. Na, und oder ich und du oder so, wie je nachdem. Na, und wir machen mal einen Deal und ich mache auch ein bisschen was für dich. Und deshalb kriege ich von dir mal eine Ölung, eine Salbung, ein paar schöne nette Worte, ein gutes Gefühl. Na, und später darf ich dann bei dir auch mal sein. Da hat mich ein Vers der Bibel getroffen. Der das Ganze zusammenfasst. Und Paulus schreibt es im Epheserbrief im Kapitel 2, Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, es ist Gottes Geschenk. Die alte Lutherbibel spricht hier von Gnade. Ja? Gnade ist ein Geschenk, das ich nicht verdient habe. Ja, und ich will trotzdem immer noch was dafür tun. Und er spricht hier, seid ihr gerettet? Wir sagen, naja gut, Jesus hat uns gerettet. So, das ist ja, haben wir uns dran gewöhnt, so an den Jongong. Ja? Jesus hat uns gerettet und gut ist. Ja? Aber was heißt Rettung? Wo brauchen wir Rettung? Ja? Rettung brauchen wir in einer Situation, die ausweglos ist. Sonst brauche ich keine Rettung. Ja, ich brauche Rettung, wenn ich auf dem Meer bin und beginne abzusaufen. und komme aus eigener Kraft nicht mehr da raus. Das ist Rettung. Rettung ist, wenn ich in einem Haus bin, was brennt und ich komme alleine nicht raus, da brauche ich Rettung. Da bin ich in einer Situation, die ist verloren, eine Situation, die ist ausweglos, wo ich selber nicht rauskomme. Weil sonst könnte ich es ja selber machen. Ja, und wir sagen, wir brauchen Rettung. Ja, aber Rettung ist in einer Situation, wo wir Rettung wirklich brauchen, wo es ausweglos ist, wo wir uns selber nicht mehr helfen können. Und Paulus macht das hier deutlich. Er schreibt vorher, in einigen Versen vorher, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Die Bibel spricht hier von Tod. Was heißt Tod? Ja, da kannst du nicht mehr viel machen. Ja, meine Tochter arbeitet im Krankenhaus in der Intensivstation und ist ein Rehabilitationsteam. Die kommt ein paar Mal die Woche, je nachdem, ich weiß nicht oft, muss sie ausrücken. Schnell auf irgendeine andere Station oder so, Leben retten. Und das Herz stillsteht. Und Paulus schreibt hier von Tod. Er sagt, ihr wart tot. Ja, Tod ist nicht, ja, was können wir da machen bei Tod? Können wir versuchen, es reanimieren? Ja. Aber nützt das was? Nicht viel. Ja, was wir noch machen können, ist beerdigen. Würdevoll beerdigen. Ja, mein Hobby. Beerdigungen. Ja, aber du kannst beerdigen, aber mehr kannst du nicht machen. Vielleicht noch einbalsamieren, gut darstellen, ja. Ja, dass es noch gut aussieht. Ja. Aber mehr kannst du nicht machen. Tod ist tot. Und das sagt Paulus hier, so wart ihr. Dann schreibt ihr ein paar Verse weiter. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Das ist der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist. Und die Frage ist heute, wer ist Jesus Christus für dich? Ist er der Sohn Gottes? Ist er ein Irrer? Ja, ist er einer, der die Leute bewusst in das Licht führt? Wer ist Jesus für dich? Gott war das nicht egal. Und die Frage ist, wo stehst du heute? Wo ist dein Platz? Wer ist Jesus Christus für dich? Und das ist die wichtigste Frage für dein Leben. Lass uns nachher darüber ins Gespräch kommen. Was ist der Maßstab? Ja, haben wir einen Maßstab? Ist dieser Maßstab zuverlässig? Weißt du, Gott liebt dich und Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat Großartiges mit dir vor. Und warum erleben die meisten Menschen das nicht? Weil sie getrennt sind von Gott. Wie Paulus beschrieben hat, sie sind tot. Sie haben keine Beziehung zu Gott, sie sind von Gott getrennt. Sie haben keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Weißt du, und das ist der Unterschied zwischen Religion und Christentum. Ja? Religion sagt, du kannst immer noch was tun. Ja? Wenn wir hier diesen Raum hier nehmen, hier diese Mitte hier, ja, wo dieser Graben da ist, dann sagt dir die Religion, du musst dies tun, du musst das tun, du musst das tun. Ja? Und dann kommst du vielleicht eines Tages da an. Ja, und alle diese Wege sind zu kurz. Und die Bibel sagt uns, dass es von Advent und Weihnachten, dass es einen gab, der diese Schlucht überwunden hat, Jesus Christus. Er hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, außer durch mich. Und deshalb lade ich dich ein, heute Morgen darüber nachzudenken. Ja, wo stehst du? Weißt du, es gibt viele Menschen, die wollen Götter sein. Aber es gab nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Und du musst eine Entscheidung treffen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst es annehmen, du kannst es ablehnen. Aber Jesus fordert dich heraus, diese Entscheidung zu treffen. Er sagt nicht, naja, wir gucken mal oder so. Ja, sondern Jesus möchte von dir eine Entscheidung haben. Wo stehst du? Gnade, ein unverdientes Geschenk. Vielleicht denkst du das erste Mal darüber nach und sagst, ja, ich will mit diesem Jesus zusammenleben. Vielleicht bist du auch schon viele Jahre unterwegs mit diesem Jesus und hast gemerkt, ich habe den Kontakt irgendwo verloren. Dann lade ich dich ein heute Morgen, diesen Kontakt neu zu suchen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Ja, wo es nochmal deutlich wird, sichtbar wird, was hat Jesus für uns getan. Wo wir uns mit Jesus verbinden. Was nur symbolisch ist, aber trotzdem viel Kraft hat. Uns immer wieder neu bewusst wird, was er für uns getan hat. Und die Frage ist, wo stehst du? Bist du schon auf dem Weg? Ja, oder bist du auch von dem Weg abgekommen? Ich erinnere nochmal an die vier Kerzen. Ja, die Zuversicht. Vielleicht sind bei dir die Kerzen so nach und nach ausgegangen. Ja, aber du merkst, da ist noch etwas. Da ist noch ein Stück weit Zuversicht. Ich will nicht aufgeben, ich will neu probieren. Ich mache mich auf. Und dann lade ich dich ein heute Morgen. Geh hier zum Abendmahl, mach das mit Jesus fest, was er für dich getan hat. Und Glaube ist ja nicht nur irgendein Selbstzweck, sondern durch Glauben bekommst du Zugang zu einem neuen Leben. Und das möchte Jesus dir geben. Amen.